Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für die Einladung, die mir ausgesprochen wurde. Und ich bin mit meiner Frau sehr gern hier. Wir freuen uns, hier zu sein. Ich möchte euch heute eine Frage stellen. Freut ihr euch? Ihr dürft antworten. Ja, ihr freut euch, ja? Worüber freut ihr euch? Das Wort Gottes. Freut euch über das schöne Wetter draußen? Ja. Ihr freut euch, denke ich, auch über Kraft und Gesundheit, dass ihr hier hingekommen seid. Ihr freut euch sicherlich über eure Mutter. Heute ist Muttertag. Die Mutter freuen sich, dass sie jetzt irgendwie im Zentrum stehen und viel Aufmerksamkeit bekommen. Bitte verzeiht mich, ich möchte nicht über euch reden. Ich möchte über eine andere Freude reden, die uns alle betrifft. Und es geht um die Freude am Herrn. Es geht darum, dass wir uns darüber freuen, dass Gott unser Herr ist. Und dazu möchte ich mit uns den Psalm 32 betrachten, wo David diese Freude ausführt und uns einfach zeigt, welche Freude wir am Herrn haben. Psalm 32 ist ein Dankespsalm von David geschrieben, um in einer poetischen Art und Weise als Lied oder als Gedicht Gott zu verherrlichen und ihm Danke zu sagen. Ich möchte zunächst erstmal den 11. Vers dieses Psalms vorlesen, weil es so ein Vers ist, der den ganzen Psalm zusammenfasst. Hier schreibt David: Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. David fasst es hier einfach zusammen: Freut euch, ihr Gerechten, freut euch alle, die Gottes Kinder sind. Ich möchte nun dieses Lied oder dieses Gedicht von David einmal komplett vorlesen. Von David ein Maskil. Maskil ist ein Lied oder ein Gedicht zum Nachdenken, also mit einem Lehrhintergrund. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir, Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach: Ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss in ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Der Gottlose hat viele Plagen. Wer aber dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Freut euch an dem Herrn und seid fröhliche Gerechten. Und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Ich denke, wenn wir uns den Psalm einfach durchlesen, dann ist dem einen oder anderen schon etwas ins Auge gefallen, wo er sagt: Oh ja, das ist für mich wichtig geworden. Oder das ist für mich aktuell. Und ich denke, jeder persönlich hat irgendwo seinen eigenen Schwerpunkt, den er aus diesem Psalm rausnimmt. Doch der Psalmist gibt hier einen eigenen Schwerpunkt. Und er sagt in den ersten zwei Versen: Wohl dem. Und diese Wortkombination wohl dem bedeutet so viel wie: Glücklich ist derjenige oder freuen kann sich der. Und dann führt er weiter aus in verschiedenen Variationen: Dem Gott seine Sünden vergeben hat, dem Gott die Sünden zugedeckt hat. Er zeigt ein Bild, wo man Sünde zudeckt. Und ich möchte an dieser Stelle einfach zwei Begriffe etwas erläutern, die hier aus diesen zwei Versen herausgehen. Und zwar ist es einmal der Begriff Sünde und der Begriff Vergebung. David gebraucht ja in diesen zwei Versen, wie in einem Gedicht oft, wiederholt sich der Gedanke. Und er gebraucht hier in Vers 1 und Vers 2 denselben Gedanken, indem er sagt, dass Gott die Sünde zugedeckt hat, die Sünde vergeben hat. Und in einigen anderen Übersetzungen steht dann Schuld, Ungerechtigkeit oder Verfehlungen. Doch was ist eigentlich Sünde? Was bedeutet Sünde? Wir gebrauchen das Wort sehr oft, im Alltag vielleicht auch. Wir hören es auch vielleicht unabhängig vom Geistlichen oder vom Glauben. Es gibt ja dieses plumpe Beispiel, sage ich mal, wenn man sagt, Schokolade essen ist Sünde. Man gebraucht es, wenn man irgendwie vielleicht auf sich achten möchte. Und Schokolade führt in eine ganz falsche Richtung. Man gebraucht dieses Wort aber auch, wenn man etwas ganz Teures kauft. Dann sagt man, es war sündhaft teuer. Das kann ich mir eigentlich gar nicht leisten und ich nenne es als sündhaft. Doch meistens wird das Wort Sünde in den Kirchen gebraucht. Es wird hier im Gottesdienst gebraucht, um Menschen zu sagen, dass sie Sünder sind oder um ihnen klarzumachen, dass sie Sünder sind. Das Wort Sünde selber heißt oder kommt aus dem Griechischen. Das griechische Wort heißt hamartia. Und das griechische Wort bedeutet so viel wie das Ziel verfehlen oder das Ziel nicht treffen. Das ist Sünde. Damit ist Sünde gemeint. Und wenn wir wissen, was es bedeutet, stellt sich ja eigentlich eine weitere Frage. Welches Ziel sollen wir denn treffen? Welches Ziel sollen wir nicht verfehlen? Und das Ziel, welches wir haben, welches uns die Bibel aufzeigt, ist, dass wir unseren Schöpfer kennen und ihm die Ehre geben. Und das ist, kurz zusammengefasst, das Ziel, welches wir haben. Und alles andere ist Sünde. Also Sünde ist wirklich jegliches Denken oder Handeln, was gegen dieses Ziel strebt. Wenn wir also Gott als Schöpfer ignorieren, ist es Sünde. Wenn wir Gott nicht die Ehre geben, ist es Sünde. Besser gesagt, alles, was im Gegensatz zu Gottes Wesen steht, ist Sünde. Um das vielleicht mit einfachen Beispielen nochmal zu verdeutlichen, wir wissen, dass Gott gerecht ist. Und wenn wir als seine Kinder etwas Ungerechtes tun, dann tun wir etwas, was seinem Wesen widerspricht. Also ist das Sünde. Wir wissen, dass Gott Wahrheit ist. Und wenn wir lügen, dann sündigen wir auch. Wir tun etwas Gegensätzliches zu Gottes Wesen. Und das sind zwei einfache und offensichtliche Punkte der Sünde. Der Begriff Sünde ist sehr umfangreich und das ist, wie wir wissen, eine angeborene Krankheit, die mit uns seit unserer Geburt verfolgt und die wir von allein gar nicht loswerden können. Es gibt keinen Arzt hier auf der Erde, der uns von dieser Krankheit befreien kann. Die allergrößte Sünde, die wir also tun können, ist, dass wir Gott, unserem Schöpfer, nicht die Ehre geben, die ihm gebührt. Und ich möchte dazu einen bekannten Absatz aus Römer vorlesen, uns einfach an diesen Absatz erinnern. Römer Kapitel 1 von Vers 18 bis 25. Römer 1, 18 bis 25. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbart hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und in ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Paulus führt das einfach nochmal aus und wir sehen hier an dieser Stelle ganz deutlich, dass die Menschen ganz klar Gott erkennen können. Durch die Schöpfung, welches die Offenbare, welches eine klare Offenbarung Gottes ist, für alle Menschen die allgemeine Offenbarung ist es, dass wir erkennen können, da gibt es einen Schöpfer. Und die Menschen erkennen das und Paulus sagt es, sie haben keine Entschuldigung. Sie können nicht sagen, er hätte das noch machen müssen oder das. Sie können sich nicht entschuldigen. Sie können erkennen, dass Gott der Schöpfer ist und sie sollten ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Doch das macht er nicht und wir machen das in unserem Leben auch oft nicht, dass wir nicht daran denken, dass Gott unser Schöpfer ist und dass wir ihm nicht die Ehre geben. Und wenn wir sündigen oder generell Sünde ist ja etwas Schlechtes und hat eine Konsequenz. Wenn wir hier in Deutschland etwas tun, was gegen das Gesetz spricht, dann hat das Konsequenzen. Wir werden bestraft und da gibt es ja ein bestimmtes Strafmaß, welches dann angesetzt wird. Für die Sünde gibt es ein Strafmaß, welches uns, denke ich, auch gut bekannt ist. Und Paulus sagt dies auch nochmal im Römerbrief im 6. Kapitel, Vers 23. Er sagt hier, die Konsequenz der Sünde, das ist das, was wir tragen müssen. Römer 6, 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also die Konsequenz der Sünde ist, dass wir sterben. Und das ist auch die Aussage der Bibel zu diesem Thema, dass jeder, der in der Sünde lebt, tot ist und ewiglich nicht bei Gott sein wird. Die Sünde führt zum ewigen geistlichen Tod. Und aus diesem Zitat haben wir ja auch noch eine andere Seite gesehen. Wir haben nicht nur gesehen, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir haben aber auch gesehen, dass Paulus hier schreibt, die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Und diese Gnadengabe ist die Vergebung, die Gott uns gibt. Es ist etwas, was wir nicht verdient haben, deshalb ist es eine Gnade. Und ich möchte mit uns jetzt auch an diesen zweiten Begriff herangehen und mit uns einfach überlegen, was ist Vergebung? Wie geht das? Wie kann Gott uns vergeben? Wir haben gesehen, dass wir Sünder sind, dass wir Sünde tun und dass wir eigentlich tagtäglich Dinge tun, die Gott nicht verherrlichen. Dinge tun, die an dem Ziel vorbeigehen. Und das Wort Vergebung ist uns bekannt. Es ist wahrscheinlich auch im Alltag, wird häufig genutzt, vor allem bei Kindern, wenn sie was verbrochen haben, dann werden wir denen beibringen, sie müssen sich dafür entschuldigen. Und der andere Part, der entschuldigt das dann. Und bei Gott, wie geht es bei Gott? Was steckt dahinter? Wir wissen aus der Bibel, dass Gott heilig ist. Heilig bedeutet, dass er ganz außergewöhnlich ist und in ihm keine Sünde ist. Besser gesagt, Gott hasst die Sünde. Wir wissen das aus der Schrift. Und er kann die Sünde aufgrund seines Wesens nicht tolerieren. Er kann nicht sagen, ist okay, das bleibt so stehen. Das kann er nicht machen. Die Sünde führt automatisch in Gottes Gesetz zu einer Strafe. Und selbst Gott kann diese Strafe nicht auslassen. Er kann keine Ausnahme machen, sondern jeder verdient diese Strafe, wirklich jeder Einzelne. Wir erinnern uns, Gott ist gerecht und deshalb muss er auch gerecht handeln und muss Sünde bestrafen und nicht tolerieren. Wir wissen aber auch aus der Bibel, dass Gott die Menschen geliebt hat und deshalb seinen Sohn auf die Welt geschickt hat, um die Sünder zu erretten. Wir wissen, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, um die Sünden der Menschheit auf sich zu nehmen und dafür zu bezahlen und die gerechte Strafe für diese Sünde zu tragen. Und so haben wir uns an Ostern daran erinnert, wie Jesus an unserer Stelle stellvertretend unsere Strafe auf sich genommen hat und bezahlt hat. Er ist in den Tod gegangen. Wir wissen, dass er nicht im Tod geblieben ist, sondern auferstanden ist. Er hat uns gezeigt, dass er Gott ist und hat es damit bewiesen durch die Auferstehung. Aus diesem Grund dürfen wir uns freuen, weil Jesus Christus unsere Sünde auf sich genommen hat und unsere Sünde zugedeckt hat. Er hat uns seine Gerechtigkeit gegeben und uns von Schuld freigesprochen. In den nächsten drei Versen geht David dann etwas weiter und wird ein bisschen persönlich. Es ist so, als ob er jetzt ein Beispiel aus seinem Leben erzählt, ohne konkret zu nennen, was es war. Ich möchte den dritten und den vierten Vers lesen. Er schreibt hier, als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine. Durch mein Gestöhn den ganzen Tag, denn deine Hand lag schwer auf mir, Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Wir sehen, David erzählt ein Zeugnis oder ein Beispiel aus seinem Leben. Er sagt, ich hatte eine Sünde in meinem Leben und ich habe sie Gott nicht vorgelegt. Ich habe versucht, diese Sünde Gott zu verheimlichen. Ich wollte nicht darüber reden. Und wir sehen, dass David weiter erzählt und sagt, ja, ich habe es versucht, aber irgendwie ging es mir nicht gut. Ich wurde schwach, ich wurde kraftlos, meine Lebensfreude, die ist gesunken, ich hatte keine Lust mehr. Und wir sehen in Vers 4, es ist Gottes Hand, die gewirkt hat in David. Und das ist etwas, was Gott gebraucht, um uns einfach zu zeigen, hey, da ist was nicht in Ordnung. Wir sagen auch Gewissen dazu, dass unser Gewissen auf einmal funktioniert und uns anmahnt. Und Gott wirkt in uns und er drückt mit seiner schweren Hand auf uns und zeigt uns, da ist der wunde Punkt. Das ist noch nicht in Ordnung. David gebraucht hier in dem vierten Vers ein sehr einfaches Bild, um zu beschreiben, wie es ihm geht. Er sagt, seine Lebensfreude ist so vertrocknet, wie Wasser in der Sommerhitze vertrocknet. Wenn wir nach draußen schauen, es ist sehr warm und ein paar Stunden später wird es noch heißer und das Wasser, das in den Pfützen da ist, das wird schnell vertrocknen und die Straßen werden trocken. Und genau so ähnlich oder genau so geht es David in seiner Lebensfreude. Von David wissen wir, dass er ein Mann Gottes war. Er war ein Mann, der nach Gottes Herzen, genau. Und er war sehr sensibel, was Sünde angeht. Wenn wir seine Geschichten lesen, dann ist er oft sehr schnell dabei und sagt, oh Gott, ich habe gesündigt. Wir erinnern uns an eine Geschichte, wo es ein bisschen gedauert hat, mit Bathseba und Uriah. Da hat David das irgendwie verdrängt oder wollte es nicht sehen. Und wahrscheinlich ist das diese Situation, in der er das verheimlichen wollte und Gott doch noch in ihm gewirkt hat. Ich möchte uns auch an die ersten Menschen erinnern, die das auch versucht haben. Erinnern wir uns an Adam und Eva, als sie gegen Gottes Gebot gesündigt haben. Da sind sie ja nicht sofort zu Gott gelaufen und haben gesagt, oh Gott, wir haben von der Frucht gegessen und jetzt haben wir ein bisschen mehr Einsicht. Was haben sie gemacht? Sie haben sich versteckt. Sie haben gehört, dass Gott durch den Garten spaziert und sie haben sich versteckt und hatten versucht, die Sünde, die sie begangen haben, zu vertuschen. Doch wir sehen oder wir wissen auch aus der Bibel, Gott ist allwissend, er kennt uns, er weiß, was los ist. Und genauso wie Adam und Eva damals die Sünde nicht verheimlichen konnten, David es nicht verheimlichen konnte, können wir das heute auch nicht verheimlichen. Wenn Sünde in unserem Leben da ist und wir erkennen, dass sie da ist, dann zeigt uns Davids Beispiel, dass wir es nicht verheimlichen sollen. Weil das einfach eine Konsequenz hat, die uns unser Leben einfach nur schlechter macht. Wir werden keine Freude daran haben, denn die Sünde ist etwas, was uns von Gott trennt. Und wenn wir in Sünde leben, dann ist unsere Freude an Gott, unsere Freude am Herrn, nur von kurzer Dauer oder vielleicht sogar gar nicht da. Und so ist Sünde ein sehr wichtiges Problem zwischen uns und Gott. Weiter geht David im fünften Vers hin und berichtet weiter aus seinem Leben. Und er schreibt, da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Und David bricht einfach unter diesem Gewicht der Sünde zusammen und sagt, ich kann nicht mehr. Gott, ich habe gesündigt, ich weiß, dass ich gesündigt habe und ich bringe es vor dich hin. Und David bringt die Sünde ans Licht. Er deckt sie Gott auf. Gott weiß es schon längst, aber er will, dass wir sie ihm hinbringen und dass wir ihm diese Sünde vor die Füße legen. Und was macht Gott? Gott nimmt die Sünde nicht und zeigt sie uns nochmal vor die Nase und versucht uns nochmal 3-4 Mal einzubläuen, was wir falsch gemacht haben. Nein, Gott vergibt die Sünde. Er nimmt das Gewicht dieser Sünde weg. Und in der russischen Übersetzung wird das übersetzt mit «Ити снял с меня вину греха моего». Du hast mir die Last meiner Sünde weggenommen. Es ist so, wie wenn ein starkes Gewicht von meinen Schultern weggeht und ich mich frei fühle. Der Frieden kehrt ein. Und das ist ein Höhepunkt, den David hier beschreibt, dass Gott die Sünden vergibt. Ich möchte hier an einen Text aus dem 1. Johannesbrief erinnern, der uns auch sehr bekannt ist. 1. Johannes Kapitel 1, die Verse 8 bis 9. Hier schreibt Johannes, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, also so wie David das versucht hat, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir betrügen uns eigentlich selber, obwohl wir ganz genau wissen, dass da was nicht stimmt. Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so wie es David gemacht hat, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das ist etwas, was David hier gebraucht und sagt, freut euch an dem Herrn. Er ist nicht ein Herr, der dich nochmal mit deiner Sünde hinterherjagen wird, sondern er ist ein Herr, der dir die Sünden zum einen schon weggenommen hat und möchte, dass du täglich, wenn du in die Sünde kommst, vor ihn kommst und diese Sünde weglegst. Er möchte uns Mut machen, dass wir zu ihm kommen und ihm unsere Sünden bekennen, damit wir frei werden, damit wir frei von dieser Sündenlast sind und uns nicht mehr damit rumtragen. Die Voraussetzung für die Bekenntnis der Sünde ist aber zunächst erstmal, dass wir erkennen, dass wir gesündigt haben. Und wenn wir erkennen, dass wir gesündigt haben, müssen wir bereuen, dass wir gesündigt haben. Es muss uns leid tun. Und erst dann kommen wir ehrlich vor Gott und sagen ihm ehrlich, dass es uns leid tut und dass er uns unsere Schuld wegnehmen soll und dass er uns vergeben soll. Und dann kommt Gott ehrlich zu uns und ist treu und gerecht und er nimmt uns die Sünden weg. Und auf einmal ist es uns viel wohler ums Herz und wir freuen uns. Wir spüren Frieden und wir sind glücklich. Und das ist es, worüber David hier spricht. Es gibt in einem anderen Psalm ein Bild, wie weit Gott die Sünden wegnimmt. Psalm 103, Vers 12 gibt uns hier wirklich ein sehr schönes Bild, wie weit Gott die Sünden wegnimmt. Und da schreibt der Psalmist, das ist auch wieder David, er sagt, sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen, also unsere Sünden, von uns entfernt. Also er nimmt die Sünden nicht und legt sie einen Meter weiter, sondern soweit der Osten vom Westen entfernt ist. Wie weit ist denn der Osten vom Westen entfernt? Ich weiß es nicht. Ich habe mal gegoogelt. Ich habe ein Zitat gefunden von Manuel Seibel, welcher sagt, man kann weder den Osten noch den Westen je erreichen. Sie haben keinen bestimmten Punkt. Sie liegen halt immer östlich oder westlich. Soweit sind unsere Übertretungen und Sünden von uns entfernt. Also, man kann es nicht messen. Gott hat sie weggenommen. Und das ist ein Grund, immer Gott zu danken. Und wir selbst konnten unsere Sünden nicht entfernen. Er hat das getan. Und dafür wollen wir ihm loben und danken. Weiter in den Versen 6 bis 10 geht David dann darauf ein und ermutigt alle Gerechten, sich an Gott zu wenden. Er sagt, darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz. Du behütest mich vor Bedrängnis und umgibst mich mit Rettungsjubel. David hat es selber erlebt, wie Gott hilft. Und er ermutigt andere, dass sie sich an Gott wenden und dass sie zu Gott kommen und ihn auch in der Zeit der Not, also wenn große Wasser, das ist gemeint mit irgendwelchen Bedrängnis, mit Leid, mit Schwierigkeiten, die im Leben passieren, dass wir uns an Gott wenden, dass wir zu ihm kommen und dass wir ihn bitten. Und Gott wird den Gerechten belehren. Vers 8 und Vers 9 ist ein Ausspruch Gottes, der sagt, ich will dich unterweisen. Ich will dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Gott möchte uns belehren. Gott möchte uns durch sein Wort zeigen, wie wir leben sollen. Und er hat uns sein Wort gegeben und wir haben es heute zur Verfügung. Es ist überall frei erhältlich. Und in seinem Wort sehen wir oder können wir erkennen, was sein Wille ist und was wir tun sollen. Und er hat uns hier eine spezielle Offenbarung gegeben und uns vor allem in den Evangelien ein Beispiel gegeben, in Jesus Christus, wie wir Gottes Willen tun und auch weiter in den Büchern. Und wenn wir nicht weiter wissen, dann können wir im Gebet zu ihm kommen und ihn um Weisheit bitten, um Erkenntnis bitten, zu erkennen, Herr, wie soll ich gehen? Wie soll ich wandeln? Im 10. Vers macht David hier einen Unterschied zwischen den Gerechten und den Gottlosen. Er sagt, der Gottlose hat viele Plagen. Wer aber auf den Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Und das ist einfach nochmal mehr ein Grund für uns zu danken, weil wir jemanden haben, an den wir uns wenden können und der uns Ruhe, Geborgenheit und Hilfe gibt. Es ist nicht so, dass Gott uns wirklich alle Wünsche erfüllt und sagen, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Gott ist kein Automat, an den wir uns wenden dürfen und er uns alles gibt, was wir wollen. Aber er hält seine schützende Hand über uns und nichts wird uns passieren, was er nicht möchte. Was ist ein Gerechter? David benutzt hier das Wort einige Male. Wenn die Bibel auch von einem Gerechten spricht, dann bedeutet oder dann meint sie hier nicht einen Menschen, der 100% sündlos ist und immer das Richtige tut. So einen Menschen gibt es nicht, außer Jesus Christus. Mit einem gerechten Menschen ist ein Mensch gemeint, der seine Sünde erkennt, der an Jesus Christus glaubt und seine Vergebung in Anspruch nimmt und die Erlösung dieser Sünden in Kauf nimmt. Und Jesus Christus, seine Gerechtigkeit geht über auf diesen Menschen. Der Mensch selber sündigt weiter. Wir wissen, dass wir noch in unserem Fleisch sind. Doch weil Jesus Christus stellvertretend unsere Schuld auf sich genommen hat, so nehmen wir stellvertretend seine Gerechtigkeit auf uns oder er hat uns seine Gerechtigkeit übergeben, dass wir gerecht sind in Gottes Augen. Ich möchte zum letzten Vers kommen, den wir schon am Anfang gelesen hatten, der den ganzen Psalm noch einmal zusammenfasst und ihn einfach im Abschluss erneut vorlesen und die Freuden zusammenfassen, die David in diesem Psalm gibt. Vers 11, freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. David hat aufgezeigt, dass Gott uns die Sünden vergibt und diese zudeckt. Darüber dürfen wir uns freuen. Die Vergebung Gottes befreit uns von der Last der Sünde und von den Folgen der Sünde, welche der Tod ist. Darüber dürfen wir uns freuen. Als drittes, Gott behütet den Gerechten in der Zeit, in Schwierigkeiten, in Leid, in Not. Darüber dürfen wir uns freuen. dass wir jemanden haben, an dem wir gehen dürfen. Als viertens, Gott belehrt den Gerechten und lässt ihn nicht allein. Er lässt ihn nicht aus den Augen. Darüber dürfen wir uns freuen. Wir wissen, dass er bei uns ist und uns den Weg zeigt, den wir gehen sollen. Und als fünften Punkt, Gott schenkt dem Gerechten Freude. Über alle Punkte, die wir haben, gibt er uns die Freude, er gibt uns die Erkenntnis und hilft uns, dass wir uns darüber freuen dürfen, vor allem über die Vergebung. Darüber, dass er unsere Sünden zugedeckt hat. Dieser Psalm von David erinnert uns, uns Gerechte, welche Freude wir in unserem Herrn haben. Und er ermutigt uns, dass wir uns daran erinnern und dass wir zu Gott kommen dürfen, in jeder Situation und Hilfe bekommen können. Ich bin mir sicher, dass auch hier einige da sind, die diese Freude haben und die diese Freude in Anspruch genommen haben. Und ich wünsche euch, dass ihr euch immer wieder daran erinnert, welche Freude wir im Herrn haben. Und dass diese Freude uns stets begleitet im Alltag. Vielleicht sitzt hier auch jemand, der diese Freude nicht kennengelernt hat. Und dir möchte ich wünschen, dass Gott dir hilft zu erkennen, dass du ein Sünder bist, dass du Vergebung brauchst. Und dann kannst du auch die Freude, die wir haben, mit uns teilen. Und so möchte ich diese Predigt schließen und bitte uns, dass wir zu einer Gebetsgemeinschaft aufstehen und dann schließe ich kurz. Ich danke dir, dass du uns Jesus Christus auf die Welt geschickt hast, damit er für uns unsere Schuld, unsere Strafe auf sich nimmt. Und er hat es getan, er hat es vollbracht, wofür du ihn hier auf die Erde geschickt hast. Ich danke dir, dass wir erkennen dürfen, dass du unser Schöpfer bist und dass du uns so sehr geliebt hast, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast. Und dass wir frei sind, dass wir Vergebung haben dürfen und dass wir die Gerechtigkeit Christi anziehen dürfen. Ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen in jeder Lebenslage, dass wir vor allem zu dir kommen dürfen, wenn wir gesündigt haben und erkennen, dass wir etwas falsch gemacht haben. Danke dir für die Verheißung, dass du uns nicht wegschicken wirst, sondern dass du uns annimmst und unsere Verfehlungen, unsere Sünden zudecken wirst durch die Gnade in Jesus Christus. Hab herzlichen Dank für diesen wunderbaren Psalm, der uns daran erinnert, wie groß deine Liebe und deine Gnade zu uns ist. Amen.